Mein Name ist Hans-Peter Schock und ich darf predigen über ein Thema, was tatsächlich in meinem Leben auch schon eine große Rolle spielt. Alles für unsere Rettung, das war eigentlich schon vorgegeben. Wir haben ja die Serie Sommer in Philippi, deswegen habe ich heute auch sommerlich meine Latschen angezogen. Epaphroditus, willst du zum Einsatz kommen? Ja, komm. Ja, ist der Bote. Also, das ist ein Insider, der Epaphroditus. Vor zwei Wochen war das, kam verkleidet als Bote rein, als Magdalena gepredigt hat. Gell? War cool, diese Predigt, wer sich noch erinnert. Und du hast das sehr gut gemacht. Denke ich, kannst du eigentlich das auch du lesen?
Ohne Übung.
Ja, ohne Übung, das untere nicht. Also da hier hörst du auf bei Lebens.
Jawohl, sehr gut, dass du es groß ausgedruckt hast.
Sonst hätte ich
ohne meine Lesebrille es nicht geschafft, aber so geht das.
Ja, danke.
Seid so unter euch gesinnt, wie es Jesus Christus auch war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen soll, aller deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens.
Danke, Epaphroditus, sehr gut. Heute in Sommerkluft. Ich bete noch mit uns, dass uns das Wort auch trifft und erreicht. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, Jesus, dass wir von dir heute lesen und hören, dass du an uns wirkst. Ich bitte dich, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Amen. 1983, das ist jetzt vor genau 40 Jahren, so alt bin ich schon, bin ich in den Harz gefahren mit drei weiteren Leuten, die alle noch unter uns sind, Mitglieder. Der Andi, die Elke und die Jutta. Und wir waren beim ersten BTL, Bundestrainingslager der Royal Ranger, im Harz da. Und heute heißt es NTC, Nils, damals hieß BTL. Und da war ein Mann, den ich dort kennengelernt hatte, klein, vielleicht so eine Art Paulus, glatzköpfig auch, keine herausragende Figur so. Und dieser Mann sollte das BTL leiten. Das war das erste Royal Ranger Ausbildungscamp, das dieser Mann, der erste Bundesleiter, Richard Breite, leiten sollte. Leider hat er durch einen sehr tragischen Vorgang seine Frau kurz vorher verloren. Also es war wirklich sehr tragisch. Das hat man ihm auch angesehen. Er war eigentlich ein zerbrochener Mann, als er da stand. Und wir anderen, es kamen dann zwei Freunde, starke Männer aus der Schweiz, die ihn da so unterstützt haben, die ihm praktisch geholfen haben. Und aber dieser Richard, der wurde für mich zu einem Mentor, zu einem väterlichen Freund. Er lebt immer noch, er ist 95 jetzt, damals war er 55, in Leer in Ostfriesland. Da dachte ich, wenn so ein Mann da steht und sagt, dennoch, ich gebe jetzt mein Leben diesem Jesus zur Verfügung, obwohl er eigentlich jeden Grund gehabt hätte, jetzt nicht dazustehen. Und er hat es eigentlich auch gar nicht geschafft allein. Aber das, wenn ich daran denke, beeindruckt es mich heute noch und hat sehr zu mir gesprochen. Und dieser Richard, mit dem habe ich dann sehr viel, jahrzehntelang zusammengearbeitet. Ich habe dann beschlossen, so einem Mann möchte ich dienen. Also das war mein Paulus, kann man sagen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich wurde nachher sein Stellvertreter auch, später oder bundesweit. Und bis heute sind wir befreundet. Aber was hat es jetzt mit diesem Text zu tun? Richard Breite, mit dem ich sehr, sehr viele Ausbildungscamps absolviert habe und Maßnahmen, hat immer diese Bibelstelle zitiert, Philipper 2, Vers 5 bis ungefähr 10, wenn wir zusammen waren. Er hat uns als Royal Ranger Leiter, als zukünftige Leiter eingenordet in seine Sicht der Dinge, dass der Dienst für Jesus Christus, Jesus ist unser Vorbild, und das dürfen wir in unserem Leben realisieren und werden dadurch für andere zum Vorbild, so wie er für mich auch zum Vorbild geworden ist. Also ich kenne diese Bibelstelle quasi in- und auswendig. Die andere Frage ist natürlich, wie hat man sie denn in seinem Leben umgesetzt? Die man alle von uns kennen oder die meisten kennen diese Bibelstelle, aber trotzdem darf ich jetzt heute noch mal drüber predigen. Genau, Jesus gibt alles. Das haben wir gehört. Und seid so unter euch gesinnt, wie es Christus, Jesus Christus auch war. Das ist auch von den Theologen umstrittene Bibelstelle. Sie sagen, es ist ja auch eine umstrittene Bibelstelle. Schon gleich dieser erste Vers ist umstritten. Und das, was ich euch hier vorher vorgelesen habe, was der Epaphroditus vorgelesen hat, seid unter euch gesinnt, wie es Jesus Christus auch war. Das ist der Original-Luther-Text und das ist auch in so möglichst wortgetreuen Übersetzungen zu finden. In moderneren Übersetzungen hat man das schon ein bisschen abgewandelt, ein bisschen aufgeweicht, weil es ist ja fast nicht denkbar, dass wir so gesinnt sein können, wie es Jesus Christus auch war. Ja, schon ein hoher Anspruch. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde uns Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Also Gott wurde Mensch. Jesus Christus war schon vor der Schöpfung vorhanden, das steht auch im Wort Gottes, oder man kann es so rauslesen. Und man nennt es die Präexistenzlehre, das ist mal wieder ein schlaues Wort, sorry. Also, und das Ganze nennt man auch den Christushymnus, weil das war ursprünglich in Reimform geschrieben. Also das ist ein Lied und die Gelehrten streiten sich, ob es der Paulus verfasst hat. Der Gelehrte, den ich jetzt gelesen habe, sagt, ja, die neuesten Beweise sagen, es ist von Paulus geschrieben. Also, aber ich bin ja kein Theologe, ist auch kein Problem. Er stellte sich mit uns auf eine Stufe, Jesus. Ja, er verzichtete auf das, was er eigentlich war, Gott. Er hätte Macht gehabt, zum Beispiel nicht ans Kreuz gehen zu müssen, sondern alle Leute irgendwie da zu bestrafen oder für sich in Action zu bringen, Macht auszuüben. Das hat er nicht gemacht. Er verzichtete auf seine Vorrechte, auf seine Stellung und wurde ein Diener, ein Knecht. Also ganz früher gab Sklaven, dann Knecht, das ist vielleicht die nächste Stufe, das gab es auch noch in Deutschland, gibt es vielleicht auch heute noch. Diener ist schon ein bisschen besser, die Formulierung. Und wir alle wollen ja nicht unbedingt Knechte sein, aber Diener, das können wir uns schon vorstellen, oder? Ja, wer kann sich vorstellen, ein Diener zu sein? Gut, danke. Knechtsgestalt, das lesen wir auch in sogar schon im Alten Testament ist ja vom Knecht Gottes die Rede. Und in Jesaja 42, dass Jesus beschrieben wird als der Knecht Gottes, der einen Auftrag hat, der gesandt wird, den Armen zu helfen, das Evangelium zu verkünden, Blinde sehen zu machen und auch gebundene Menschen frei zu machen. Das ist eine Vorschau auf Jesus. Also er nahm Knechtsgestalt an. Das ist eine Referenz auch ans Alte Testament. Ja, sehr menschlich wird Gott in Jesus. Er kommt zu dir und zu mir. Zunächst kommt er zu uns und dann dürfen wir seinem Ruf folgen und zu ihm kommen. Irgendwie wird da eine Augenhöhe hergestellt zwischen der Ebene Gottes und unserer Ebene Jesus. Und wir sind auf Augenhöhe, ja. Er versteht uns, Gott wurde Mensch, damit er uns Menschen besser verstehen kann auch und damit wir ihn besser begreifen können. Er war gehorsam bis zum Tod, erniedrigte sich selbst, er ordnete sich dem Willen des Vaters unter. Mir ist dazu eingefallen, eine Episode in dem Leben von Jesus, wo deutlich wird, dass Jesus eben auch einen eigenen Willen hatte. Das war kurz vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane. Da hat er gemerkt, oh, jetzt kommt etwas, das will ich eigentlich als Mensch gar nicht. Er wusste, dass es seine Aufgabe ist, am Kreuz gekreuzigt zu werden, dieses Leiden. Und dann betet er zu seinem Vater, mit dem er ständig in Verbindung war. Manche sagen, er war auch von ihm vorübergehend verlassen, je nachdem, wie man es interpretiert. Nimm doch, wenn es irgendwie geht, diesen Kelch weg. Sein menschlicher Wille ist verständlich. Ja. Der Mensch hat ja einen Lebenswillen auch bekommen. Das ist doch nachvollziehbar. Also für mich wird Jesus mit diesem Gebet ein Bruder nachvollziehbar. Er will leben. Ich möchte auch leben, ja. Also ich möchte mein Leben nicht wegwerfen und Jesus halt auch nicht. Das finde ich beruhigend. Und dann aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Lukas 22, da steht es. Haben wir Angst vor Gott, dass uns sein Wille vielleicht überfordern könnte? Manche schon. Gott will uns ja nichts wegnehmen. Er ist für uns, er ist für dich. Und er möchte sich mit uns versöhnen. Er möchte uns zum Leben führen in der Freiheit als Kinder Gottes, als Königskinder. Was will Gott von dir? Oder besser, was ist Gottes Wille für dich? Vers 9, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu, Folie 5, sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden, 4 war das, Entschuldigung, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Da kommen wir jetzt zu einem Punkt. Alle sollen sich in dem Namen Jesu beugen, alle Knie sollen sich beugen. Von, nicht bloß von den Christen, das ist ja irgendwann, sollen sich und werden sich alle Menschen oder alle Mächte auch, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, beugen. Das ist auch ein bisschen ein interessanter Satz, unter der Erde sind. Und ich habe nachgelesen bei einem Professor, er sagt, in Philippi hatten die so eine zu der Zeit Dreiteilung der Götterwelt oder überhaupt der Welten. Und die haben den Himmel von einem Teil der Götter beherrscht gesehen, die Erde einen Teil der Götter beherrscht gesehen und die Unterwelt von einem Teil der Götter beherrscht gesehen. Und bei der Unterwelt hatten sie in Philippi vor allem die beiden Götter Hades, also der Hades, Gott der Unterwelt, des Totenreichs, der das Totenreich bewacht, und dann noch den Gott Pluton. Man hat also in Philippi eine große, das habe ich gesehen, so eine Steinkonstruktion gefunden, eine Art Altar für den Gott Pluton. Und das war eine Spezialität, das hatte man ausschließlich in der Stadt, in der Umgebung von Philippi ausgegraben. Also das gibt's bloß einmal, Gott Pluton. Auch ein Gott der Unterwelt, der interessanterweise auch verantwortlich war für das Streben nach Reichtum. Ja, also den Reichtum, das Streben nach Reichtum hat man in der Unterwelt angeordnet. Ein sozusagen unterirdisches Bedürfnis. Ja, okay. Jetzt kommen wir zum Niederknien. Ja, da kann man als ein Freund von mir habilitiert gerade über das Thema Niederknien in Philosophie. Auch ein früherer Ranger, der habilitiert, also der macht praktisch ein ganzes Buch da drüben, drüber. Jetzt, wir wollen einfach mal gucken, was kann das darstellen für uns, Niederknien. Jesus hat sich zuerst erniedrigt. Deshalb können wir überhaupt Freiheit haben, uns vor diesem Jesus auch niederzuknien. Er ist der Herr. Und vor einem, der sich keiner anderen Gewalt unterstellt, selbstregierende Menschen, gibt's manchmal auch in Gemeindeumfeldern, Leute, die immer bloß die Chefrolle können, da tut man sich schwer, sich unterzuordnen. Also ich mich zumindest, oder auch im Geschäft, wenn einer immer bloß der Chef raushängt. Am leichtesten tut man sich doch, wenn die Rollen sozusagen auswechselbar sind, wenn der Chef oder der Herrscher auch mal zum Diener wird. Und so ist es mit Gott, mit Jesus, der zum Beispiel seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ja? Er hat gesagt, ich wasche euch die Füße und ihr sollt es dann auch tun. Aber er hat es vorgemacht. Petrus hat gesagt, nein, du sollst mir nicht die Füße waschen. Ich wasche sie dir. Und dann sagt aber Jesus zu ihm, doch, ich wasche sie dir. Warum? Damit Petrus das erlebt, was es bedeutet, von einem menschgewordenen Gott, von Jesus, die Füße gewaschen zu bekommen. Das hat den Mann verändert, auf jeden Fall. Das Niederknien, das kann ich jetzt nicht so richtig vorführen, weil ich muss ja mein Skript sehen, aber man berührt dabei den Boden. Na, ich kann es ja mal machen. Man kommt mit der Erde in Kontakt. Ja, den Boden. Machen andere Religionen übrigens ja auch, die Moslems. Gell? Man kommt mit dem Humus in Kontakt, mit der Vergänglichkeit, mit der Erde, mit dem Staub. Und da werde ich an die relativ häufiger werdenden Beerdigungserlebnisse der letzten Monate erinnert, wo dann immer der Beerdigungszuständige oder der Pastor bisschen so Erde nimmt und dann reinschüttet. Und dann heißt dieser Spruch, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Ja, habt ihr alles schon mal gesehen? In letzter Zeit war ich öfters bei Beerdigungen und deswegen ist mir das auch sehr präsent. Es ist die Konfrontation mit meiner Vergänglichkeit, die ich da spüre. Und es macht was mit mir. Das verändert mich aber nicht negativ, meiner Meinung nach. Es relativiert so vieles. Ja, so Dinge, die so als großes Problem aufpoppen, im Angesicht der eigenen Sterblichkeit und der Vergänglichkeit des Lebens, das vielleicht relativ kurz ist, wird manche Einstellung relativiert. Manches hochtrabende Gedankengebäude muss nochmal neu buchstabiert werden, aus anderer Perspektive angeschaut werden. Man hat die Wahl. Man kann sich selbst erniedrigen und vor seinem Herrn auf die Knie gehen, es ihm nachmachen, freiwillig. Ein Stück werden wollen wie er, der sich selbst erniedrigt hat. Oder man kann darauf verzichten. Man hat die Wahl. Wenn man darauf verzichtet, wird es früher oder später trotzdem geschehen. Dann vielleicht abrupt, unerwartet, zum falschen Zeitpunkt erschütternd. Ich ziehe es vor, freiwillig vor meinen Herrn zu kommen. Mit meinem Stolz im Gebet, mit meinem ganzen, jetzt kommt ein schwäbisches Wort, Kradl. Kennt ihr dieses Wort? Der hat so ein richtiger Kradl. Ihr kennt es nicht. Kann man das beschreiben? Ja, ist einer, der eigentlich sich ganz toll findet und eigentlich seine Schwächen irgendwie nicht wahrnehmen will. Der hat einen Kradl. Also da klafft die eigene Wahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ganz schön auseinander. Herunter vom Ego-Trip ist die Aufgabe. Werdet davon befreit, vom überhöhten Ich, vom Kradl. Lieber freiwillig, deinem Stolz. Jesus, du kennst mich, du durchschaust mich, so wie es Petrus auch sagte, der ja auch versagt hat und dann vor Jesus eigentlich am Boden lag. Und dann sagte er bloß noch, du kennst mich, Herr. Ja, und Jesus kannte ihn. Er ist ja selber Mensch geworden. Er kennt uns. Hat uns ja auch gemacht. Und er schätzt das ehrliche Wort, ein ehrliches Herz. Petrus wurde nachher zum Leiter der Gemeinde bestimmt von Jerusalem. Ja, trotz seines Versagens. Das finde ich stark. Ja, weil er mit seinem ehrlichen Herz vor Jesus gekommen ist. Du kennst mich. Er kennt mich sowieso. Stell dir vor, du bist jetzt tatsächlich niedergekniet. Er nimmt mich an meiner Hand und richtet mich auf. Psalm 3, Vers 4. Du stellst meine Ehre wieder her und richtest mich wieder auf. Oder Jesaja 41, Vers 13. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Wer ehrlich zu Jesus kommt, der wird von ihm nicht noch mit einem Fußtritt versehen. Ja, da unten bleibst du jetzt mal eine Weile. Ja. Sondern da ist er schon da. Er ist um dich. Er sagt, ja super, ich habe es ja dir vorgemacht. Du hast kapiert, du hast begriffen. Ja. Wir müssen alle runter von unserem Ego, irgendwann so oder so, spätestens am Ende des Lebens. Und er befreit uns vom Zwang des Egoismus. Er sagt liebevoll zu dir, du bist mein geliebtes Kind. Und dann kann ich sagen, er führt mich auf einen Berg, gibt mir Einblick in die Größe und Herrlichkeit seines Reichs. Das ist wunderbar. Wo bin ich jetzt? Das hatten wir schon. Jetzt kommt Folie 6. Ja, ist ein Fremdwort. Man könnte auch sagen, für die, wo das Fremdwort nicht mögen, das Paradigma des Dienens, man könnte auch sagen, die Kultur des Dienens. Das ist das, was Richard Breide bei uns installieren wollte, durch sein Vorbild. Worte helfen da nicht arg. Du kannst fünfmal predigen, wenn du selber zu Hause sitzen bleibst. Wenn es darum geht, den Tisch zu decken oder abzuräumen, dann kannst du deine Predigt in der Pfeife rauchen. Das kann ich dir garantieren. Oder überhaupt. Das Ganze muss gelebt werden. Muss vorgelebt werden. Interessant. Ein weiteres Ereignis mit den Jüngern. Wir lassen Jesus mal zu Wort kommen. Nächste Folie. Es war diese markante Situation. Jesus kurz vor seiner Kreuzigung, sie waren gerade beim Zachäus, Jesus hat ihn runterkommen lassen. Und dann sind sie auf dem Weg nach Jerusalem von Jericho aus. Und Jakobus und Johannes, also die kommen beide im Neuen Testament vor, wir lesen das, Jakobusbrief, Johannesbrief, kommen doch zu Jesus und sagen, hey, Jesus, jetzt wirst du ja demnächst die Macht ergreifen in Jerusalem. Ist alles vorbereitet, ja, wir sind bereit. Wir wollten bloß nochmal sicherstellen, dass doch wir beide, wir sind ja deine besten Freunde, einer rechts und einer links von dir den Platz bekommt. Kannst du das uns zusagen? Jesus hat's glattweg verspult. Und wenn man das so liest, denkt man, hä? Das sind nachher die Jünger, die dann den Jakobusbrief geschrieben haben, den Johannesbrief. Die sind Menschen wie du und ich. Ja? Die haben auch diesen Egoismus. Das haben alle Menschen. Das sind wir nicht allein. Also selbst die Jünger hatten das. Die anderen Jünger haben sich granatenmäßig aufgeregt über die beiden. Hä? Geht gar nicht. Und Jesus hat dann gesagt, ja, okay, gar nichts kapiert. 3,5 Jahre mit mir unterwegs gewesen und trotzdem nichts kapiert. Das ist ja schlimm, stell dir vor. Wir wären 3,5 Jahre mit Jesus und würden dann sowas bringen. Jesus rief alle nochmal her und sagte zu ihnen, ihr wisst, in der Welt ist das ja anders wie bei uns. Kommen die zwei Paradigmen, das Paradigma des Herrschens gegen das Paradigma des Dienens. Die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Ja? Die Herrschaft wird durch Gewalt stabilisiert, aber so ist es unter euch nicht. Wer groß sein will unter euch, ist normal, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll der Knecht von allen sein. Denn auch der Menschensohn, da spricht er von sich selber, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Also er sagt, eigentlich müsstet ihr es doch kapiert haben. Ich habe es euch doch durch meinen Dienst, Fußwaschung und so beigebracht. Kapiert ihr es vielleicht jetzt? Doch. Und wir haben das Wort, weil wir sind im gleichen Dilemma. Wir wollen es nicht immer unbedingt gern machen. Weiter, nächste Folie. Also beim Dienen habe ich jetzt mal versucht, humorvoll zu formulieren, da ist nicht unbedingt immer so ein Stau, wenn es darum geht. Es gibt schon Dienste, vorne stehen, so wie ich jetzt. Das ist eher gefragt, gell? Aber es gibt auch schlechte Dienste, ja, da im Kinderraum das Ding abschleifen, was jetzt der Gottfried Schad mit seinen Leuten gemacht hat. Vielen Dank auch euch, ihr habt gedient der Gemeinde, gute Sache. Aber da gibt es keine lange Schlange, dass die Leute sich anstellen. Oh ja, Mensch, ich will noch. Wobei, ich muss sagen, unsere Gemeinde finde ich jetzt, was das betrifft, eigentlich schon gar nicht schlecht. Will ich ja jetzt nicht bloß so irgendwie mies hinstellen, wie schlecht wir wären. Nein, ich glaube, wir sind in einer Gemeinde, wo relativ hoher Prozentsatz der Leute dienstbereit ist. Ich kenne fast niemand in der Gemeinde, der keinen Dienst macht. Selbst Leute, wo vielleicht noch kein Gemeindemitglied sind, ja, die können es werden. Aber ich glaube, unsere Gemeinde hat schon relativ hohen Koeffizient des Dienens. Jesus dreht das Ganze rum, oben und unten, in der Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben. Also, wer ist der Chef? Manche Ehepaare kämpfen damit, ihre 30, 40 Jahre Ehe. Wer ist der Chef? Wer hat das Sagen? Wer ist der Wichtigere? Also meine Frau und ich hätten vielleicht auch so eine Veranlagung. Wir sind ja beide nicht blöd und vielleicht auch Leitertypen. Oder bei euch zwei, wenn ich euch so sehe, so Leitertypen, ist gar nicht so leicht, wenn so Persönlichkeiten plötzlich ein Ehepaar bilden sollen. Ja, man überlegt sich ja nicht ewig vorher, wie es ist. Aber gibt mir die Hanna recht, man darf das lernen, und das ist auch ein kleines Geheimnis für euch junge Ehepaare jetzt, warum nicht? Gell? Man darf das lernen, die Partner sind idealerweise Jesus ähnlich auf Augenhöhe. Und es geht nicht darum, wer ist der Chef, wer hat das Sagen. Darum geht nicht unser ganzer Streit. Unsere Energie müssen wir da nicht reinstecken. Gibt es bessere Dinge. Aber es geht darum, wer dient am meisten? Das ist der Wettbewerb. Bei Jesus, wer euer Oberer sein will, das ist der am meisten dient. So gesehen kommen wir gut klar miteinander. Das finde ich gut und das haben wir von Jesus gelernt. Uns wird gedient, damit wir dienen können. Das habe ich ja vorher schon gesagt, die Jünger bei der Fußwaschung und so. Zuerst wird uns gedient, damit wir überhaupt dienen können. Ja, wir werden zu Jesus geführt, wir werden befreit von komischen Sachen, von Bindungen, von mir aus auch von Dämonen oder von dämonischen Mächten. Die gibt's ja auch, die sind breiter gefächert, gibt's auch bei uns. Ja, alles, was uns unter Zwang hält, was uns vom Jesus-ähnlichen Dienen abhalten möchte, davon werden wir befreit und wir werden geheilt. Alles, was komisch ist, dürfen wir Jesus bringen, er heilt uns. Auch untereinander dürfen wir uns die Füße waschen, sagt er ja. Untereinander dient einander. Ja. Und dann, wenn wir das erlebt haben, sind wir in die Lage versetzt, selber super anderen Menschen zu dienen. Ob das in der Gemeinde ist oder außerhalb der Gemeinde, ist egal. Aber immer zuerst diese Geschichte. Ja, Boden, dann kommt Jesus, richtet uns auf, dann können wir dienen. Mit Freude, den Vers 18, den haben wir vorher nicht vorgelesen, aber ich will euch ihn auch nicht ganz vorenthalten, sagt Paulus, ja, dient mit Freuden. Ja, wir werden, der ganze Prozess dieser Demütigung, dieses auf den Boden Kniens, der harten Schule von mir aus, das wieder aufgerichtet werden, da wird es dann schon angenehmer, der führt zum Schluss dazu, dass wir Freude haben zu dienen, dass wir freigesetzt werden und uns daran freuen können. Unverkrampft, lachend, so wie der Humor hängt ja auch mit Humus zusammen. Wenn wir mal sehen, wie die Vergänglichkeit ist, und dann nehmen wir uns nicht mehr ganz so wichtig, dann können wir über uns selber lachen. Das kann ich. Ich hoffe, dass du das auch lernst, wenn du nicht kannst. Das wäre wichtig. Nächste Folie. Jesus ähnlicher werden. Das ist der Vers 12. Oh, oh, oh. Ihr wisst noch, was da gestanden ist beim Luther. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ist das ein neutestamentlicher Vers, über den wir predigen sollen? Hä? Das widerspricht doch völlig dem sonstigen Soft-Evangelium. Lasst euch beschenken, das kommt alles von allein, Gnade. Und da steht jetzt, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das war auch nicht allen Bibelübersetzern ganz geheuer. Und dann haben die versucht, das auch ein bisschen anders darzustellen, weil das ist schon sehr hart. Gell? Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ich lese euch jetzt eine bisschen eingehendere Übersetzung vor. Folie 10. Was folgt daraus, liebe Freunde? Das ist die NGÜ, die neue Genfer Übersetzung. Die hat mir jetzt natürlich zugesagt. So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Da können wir doch sagen, Amen, ja, das können wir jetzt unterstreichen, dass sich unsere Rettung in unserem Leben, zum Wohl auch der Menschen, die mit uns zusammen sind, voll und ganz auswirkt. Da sollen wir unser Bestes geben, so wie es im Reurenscher Versprechen heißt, das auch Richard Breide dann mir beigebracht hat. Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen. Erste Hälfte des Reurenscher Versprechens. Und das, haben Hannah und ich letztlich gesagt, könnte unser Lebensmotto darstellen. Weil wir hatten ja vor 2 Wochen, was ist dein Lebensmotto? Wir haben gesagt, könnte unseres sein. Ich gebe mein Bestes, nicht mehr, nicht dein Bestes, sondern meins. Das, was ich geben kann, das bringe ich. Das andere macht Gott dazu, dass was Wunderbares draus wird. Folie 11 wieder. Es scheint kein so ganz einfacher Weg zu sein. Ähnlich wie jemand, der Bodybuilding macht. Man muss trainieren. Hart, um mit dem Fahrrad zum Beispiel, weiß nicht, ob der Michael jetzt da ist, habe ich nicht gesehen, locker 200 Kilometer am Tag fährt und wie viel endlos viele Höhenmeter. Also wir haben einige so Hochleistungssportler in der Gemeinde. Dahinter sitzt gerade auch eine. Also da gäbe ich schon ziemlich viel, um das zu bringen. Und da macht es mir irgendwie auch nichts aus, wenn ich dann auch mal so richtige Muskelkater bekomme und so. Das macht komischerweise den Menschen nicht viel aus, wenn es um den Sport geht. Ohne Fleiß kein Preis. Aber wenn es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden, da bräuchten wir vielleicht manchmal tatsächlich ein bisschen mehr Sportgeist. Ja? Dass wir wirklich alles einsetzen, auch wenn es mal Mühe macht, weil wir wissen, wo es uns jetzt an unsere Grenze bringt, wie beim Sport, da wird meine Leistungsfähigkeit erhöht. Und hinterher, wenn ich die starke Herausforderung geschafft habe, auch im Dienst, im Christlichen, dann bin ich zufriedener, glücklicher, strahle dann was aus. Also, es macht schon was mit einem, wenn man dient, wenn man diesen Veränderungsprozess, Jesus ähnlich zu werden, in dem Sinn zulässt, verändert man sich positiv. Ich habe ein paar Sachen da aufgeschrieben. Man hat einen gewissen Erfolg. Man wird für andere angenehmer wahrgenommen. Seid ihr noch dabei oder soll ich schon aufhören? Also gut, ich beschleunige. Wobei jetzt sage ich gerade richtig konkret und spannend. Man lernt, das eigene Ego weniger wichtig zu nehmen. Das ist doch eine Herausforderung. Das haben wir alle, ein überhöhtes Ego manchmal. Und das lernen, braucht Training, niederknien können, dem anderen dienen können, transparenter werden. Man strahlt dann was aus. Hannah meinte früher immer, wenn ich so von einem großen Ranger-Einsatz zurückgekommen bin und so alles gegeben habe, jetzt wirkst du für mich am allerattraktivsten. Immer wenn du heimkommst, dann müde, aber glücklich, aber dann strahlst du sowas aus. Ja, es macht was mit einem. Man wird attraktiver für andere Leute. Man umgibt sich gern mit Leuten, die solche hingegebene Diener sind. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit jemand, Hannah auch. Die Mutter der Person war ziemlich religiös und sie sagte, wir gingen absolut jeden Sonntag in die Kirche und mussten das und das und das tun, diese kirchlichen Verhaltensweisen, was die Religion so will und was man so tut. Aber sie ist eigentlich nicht gläubig mehr, so richtig. Ich habe nach vielen Jahren als Kind und als junge Frau nicht festgestellt, dass da etwas Besonderes passiert wäre mit meiner Mutter, dass da eine Ausstrahlung gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, so möchte ich auch werden. Das hat sie gesagt, das war jetzt vielleicht ihr Argument, warum sie jetzt nicht Jesus nachfolgt. Aber es war ehrlich, ja. Und es hat uns auch zu denken gegeben. Also, das ist schon wichtig, dass wir so eine Ausstrahlung bekommen von Jesus. Und die bekommen wir in dem Prozess, in dem Veränderungsprozess, der anfängt damit, vor Jesus niederzuknien und uns dann dienen lassen von Jesus. Wir werden zum Segnungsmensch. Wir werden gesegnet und wir können dann andere Menschen segnen. Und was in dem Text Philipper noch gestanden hat, wir werden Lichter in einer dunklen, verqueren Welt, in der auch wir leben. Das hat damals schon, hat Paulus gesehen, dass die damals, die Philipper, auch schon in einer verqueren, dunklen, ja, gescheiterten, gottlosen Welt leben. Und bei uns könnte man vielleicht zu einem ähnlichen oder selben Schluss kommen. Willst du überhaupt so einen Veränderungsprozess erleben? Und wie würden wir das schaffen? Folie 12, bitte. Das ist die letzte. Nah bei ihm. Mancher sagt vielleicht, oh je, das ist mir zu kompliziert, was du da sagst, zu schwierig. Es klappt das sowieso nicht. Aber wir werden ja geerdet zuerst, geerdet und dann emporgehoben, ausgerüstet und gesendet. Und in allen diesen Phasen werden wir geliebt. Gott ist bei uns im Zerbruch. Er ist schon da. Er weiß, aber super, dass du zu mir kommst. Ja, super, dass du von mir niederfällst. Das ist gut. Das ist der beste Platz, zu dem du kommen kannst, wenn du an deine Grenze gekommen bist. Er ist im Versagen bei mir. Ich werde geliebt, an der Hand genommen und aufgerichtet. Die Gotteskindschaft wird mir zugesprochen. Ich werde befreit, ich bin befreit von aller Anklage, von aller Macht des Feindes und von allen Selbstvorwürfen. Dann ist er immer noch bei mir. Ich werde geliebt bei den vorsichtigen Versuchen, das Alte hinter mir zu lassen, schlechte Gewohnheiten abzulegen, falsche Verhaltensmuster durchzubrechen, was immer wieder Rückgrat hat. Ich werde begleitet bei der Abkehr vom alten Leben. Das ist ein Prozess. Und wir schaffen den Prozess, wenn wir geliebt werden. Und wenn uns bewusst ist, wir sind nahe bei ihm. Dann werden wir geliebt bei den Versuchen, noch unsicher, neues Land zu beschreiten, uns tatsächlich Jesus ähnlich zu verhalten, stellenweise zuerst, probeweise und dann immer mehr den neuen Menschen auszuleben, der wir geworden sind durch seine Gnade und durch seinen Zuspruch den Platz in seinem Reich einnehmen, unseren Platz in seinem Reich einnehmen. Wir werden geliebt, wenn wir dabei sind, das Leben zu lernen und zu leben, zu dem er jeden von uns ganz persönlich berufen hat. Wir werden geführt bei der Berufung in unser neues Leben. Du wirst geführt bei der Berufung und bei dem Weg in das Leben, das Gott für dich vorbereitet hat. Jetzt kommt noch eine gute Nachricht zum Schluss. Wenn du es nicht willst oder du es noch nicht willst, warum auch immer. Vers 13. Er wirkt beides in dir, das Wollen und das Vollbringen. Sogar das Wollen. Du musst einfach zu ihm kommen und sagen, hier bin ich. Er gibt dir sogar das Wollen. Das ist versöhnlich bei diesem ganzen Text. Ja? Wir müssen nicht, sondern sogar das Wollen, das wird uns noch gegeben. Er wirkt beides in uns, das Wollen und das Vollbringen. Komme ihm näher, kommen wir ihm näher, nähern wir uns ihm doch an. Er möchte uns berühren, so sehr, dass in uns eine Sehnsucht entsteht, dass wir diesem Jesus ähnlicher werden. Und wir haben abgesprochen, dass wir heute nach der Predigt die Gelegenheit euch geben, wer möchte, also es findet jetzt kein Gebet hinten statt im Foyer, sondern die Steinbachers kommen jetzt nach vorne, ja, man kann da auch ein bisschen auf der Seite, aber wir haben noch mehr Leute von den Ältesten und so, die wo da eine Berufung haben, mit euch zu beten. Ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen und dann gebe ich euch die Möglichkeit, ihr könnt nach vorne kommen und mit euch beten lassen. Kommt ihr, bitte? Die Steinbacher, Hanna, Paul und wer, Knödlers, wer so Freiheit fühlt. Es werden wahrscheinlich nicht 100 Leute kommen, wir sind ja im Urlaubsmodus. Aber die Chance haben wir heute, ja, dass Gott uns berührt, dass wir Jesus nahe kommen und wir freigesetzt werden, ihm mit einer Freude zu dienen. Jesus, du hast uns dein Wort gegeben. Du bist so interessiert an uns. Das ist gut. Ich danke dir, Herr, dass Dienen kein Krampf ist. Kein extrem schwieriges Unterfangen. Du schenkst uns sogar das Wollen und dann auch das Vollbringen. Herr Jesus, du möchtest jetzt auch Menschen berühren. Du möchtest zu jedem von uns sprechen. du bist der Herr und du liebst uns in allen Phasen. Herr, du hast Verständnis, wo wir gerade sind. Herr, danke, dass du auch heute wirkst an uns hier.